Herzlich willkommen zur Technikwürze 167. Neben mir sitzt David Marzewski.
Hallihallo.
Und mein Name ist Marcel Böttcher. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
4 Wochen haben wir gebraucht, um uns mal wieder zusammenzufinden. Schuld ist David, ganz klar.
Ja.
Ich bin da komplett raus.
Alle Schuld auf mich. Nein, ich hatte viel zu tun, also wir hatten viel zu tun. Und nach 4 Wochen dachten wir, jetzt wird es doch endlich mal wieder Zeit, die Technik kurz anzuschmeißen. Und in den letzten 4 Wochen ist natürlich ganz, ganz viel passiert. Insbesondere ein ganz, ganz großer Krieg zweier großer Unternehmen.
Genau. Dazu muss man allerdings sagen, weil sich das gerade ein bisschen komisch angehört hat, eigentlich haben wir schon vor 3 Wochen gedacht, wir müssten mal wieder und haben es jetzt nach 4 Wochen dann halt auch endlich geschafft.
Hattest du schon gesagt, ich bin schuld?
Ja, hatte ich.
Okay.
Ihr wisst ja, wo dann das Ganze...
Genau, die Adresse steht auf der Webseite.
Der ganze Trash landet. So, Apple versus Adobe ist der große Krieg, den du gerade schon angesprochen hast. Und es geht um das geliebte, gehasste, je nachdem auf welcher Seite man steht, Flash.
Genau. Ja. Ja, weil Apple sagt, Flash ist blöd und deswegen kommt aufs iPhone, das kennen wir ja schon länger, nur HTML5 und beim iPad gibt's das auch. Also kein Flash, sondern nur HTML5.
Adobe sagt hingegen, wir haben alle lieb, außer die, die sich so verhalten wie Apple, aber dazu später. Wodurch wurde denn dieser Krieg mal wieder losgetreten, der doch eigentlich seit der Einführung des iPhones dann jetzt schon ein, zweimal durchgekaut wurde und langsam begraben sein müsste?
Ja, also anfing es so ein bisschen mit dem Erscheinen des iPad, wo alle gemerkt haben, hey, es läuft da nichts mehr, aber richtig los ging es dann, als Apple nämlich in den Entwickler-Guidelines, also dem SDK für das iPhone zur Entwicklung von iPhone-Apps, einen kleinen Absatz eingefügt hat.
Genau, quasi in den AGB, die man virtuell unterschreiben muss, wenn man sich das SDK runterladen will für iPhone oder iPad, steht nämlich jetzt in Absatz 3.1 irgendwas, dass Apps, die in dem App Store eingereicht werden wollen, doch bitte auch mit dem Original iPhone SDK geschrieben und nicht von Fremd- oder Drittanbieter-SDKs kommen sollen.
Genau, und ein Drittanbieter war nämlich Adobe, die haben nämlich gerade rausgebracht ihre Creative Suite 5 und da ein Bestandteil war es nämlich, dass man die iPhone-Apps entwickeln konnte mit Flash, was dann umgewandelt wurde zu Coco, der Programmiersprache für das iPhone, was dann den Weg in den App Store geschafft hätte, aber dem hat, wie gesagt, Apple einen Riegel vorgeschoben.
Zudem wird es jetzt nämlich nicht mehr kommen, so wie... Der gute Steve hat verlauten lassen und da hat er dann gleich nochmal was nachgeschoben, was so ein bisschen Würze in die Diskussion brachte. Nämlich so 6 Punkte, warum denn Flash eigentlich so komplett doof ist. Und also vor allem auf dem iPhone und dem iPad und dem ganzen Krams. Da fing er an mit Flash sei kein offener Standard. Vorweg gesagt, der Adobe-CEO, namentlich mir gerade entfallen, hat in einem Wall Street Journal-Interview dazu dann mal Stellung genommen, mehr oder weniger. lass uns mal ganz kurz die Punkte beleuchten. Punkt 1, wie gesagt, Flash sei kein offener Standard.
Dem können wir zustimmen, weil es ist de facto kein Standard. Ich meine, Adobe sagt zwar, es ist ein Standard, weil sie mal irgendwie das ein bisschen dokumentiert haben, aber schlussendlich ist das, was Steve sagt, und damit hat er recht, ist, dass nur Adobe wirklich entscheiden kann, wie Flash weiterentwickelt wird und in welche Richtung es geht. Und deswegen ist es eine proprietäre Plattform, an die halt nicht offen ist.
Ja, also die Definition eines offenen Standards ist auf jeden Fall nicht das, was Flash ist. Man muss allerdings auch zur Gegenseite sagen, lieber Herr Steve Jobs, dass das so hochgelobte H264 Videocodec auch kein offener Standard ist, sondern ebenfalls zwar bis zum Jahr 2016, wie vor einigen Sendungen berichtet, frei verfügbar und lizenzkostenfrei sein wird, allerdings auch kein echter freier Standard ist.
Das sagt zwar Steve Jobs auch, aber so eher in dem Nebensatz quasi, ja.
Punkt Nummer 2 geht auch in Richtung H264. Die Überschrift dessen wäre dann nämlich, dass auch ohne Flash man das komplette echte Internet erhalte. Denn, jedenfalls auf dem iPhone, denn
Ja, also im Vorfeld hatte Adobe behauptet, also bevor der Steve Jobs Brief rauskam, quasi, dass das richtig echte Internet nämlich nur das ist, was auch Flash enthält. Und dem hat Steve Jobs nämlich widersprochen, indem er sagt, das Video sei meistens derzeit auch im Flash-Container aus H.264.
Naja, und außerdem die ganzen Flash-Games, die es da ja gäbe es ja auch in einem App-Store, wo wir jetzt irgendwie über 50.000 Spiele haben. Damit hat der Steve natürlich auch nur so halbrecht, denn natürlich gibt es irgendwie Spiele im App-Store und auch kostenlose und die sind auch alle ganz toll, aber natürlich ist es nicht genau das Gleiche, was man so auch mit Flash im Web bekommen würde.
Es ist eine Alternative, ja, genau, aber es ist nicht ein Ersatz für Flash. An dieser Stelle.
Die schlechte Lesbarkeit der Information, die Probleme mit Sicherheit und Performance, das wird in Punkt 3 da so ein bisschen hochgehalten, denn Adobe sagt, sie haben schon ganz, Apple sagt, sie haben bei Adobe schon ganz oft nachgefragt, ob sie denn nicht mal vorbeikommen wollen auf einen Kaffee, ein Mobiltelefon mitbringen, auf dem Flash so richtig performant läuft und wo das so richtig Spaß macht und irgendwie hätte Adobe noch nicht geklingelt.
Also das ist eins der größten Streitthemen überhaupt in dieser ganzen Problematik Flash gegen HTML5. Und es bilden sich grundsätzlich immer zwei Lager. Einerseits, so scheint es, die Apple Mac User, die sagen, Flash ist blöd und langsam und belastet den Rechner. Und dann die andere Fraktion, die auch auf Open Source setzt, das Android Handy zum Beispiel, wo jetzt Flash drauf gesichtet wurde, was sagt, hey, ist doch überhaupt kein Problem, es läuft schnell. Also das Problem, dass Flash langsam ist, können, glaube ich, nur die verstehen, die einen Mac benutzen, weil unterm PC ist alles Wumpe, wenn man da irgendwie, wenn eine Webseite aufmacht und da läuft Flash, ist alles richtig super flüssig. Beim Mac hingegen ist es eine reine Katastrophe und da muss ich Steve Jobs recht geben. In den letzten Jahren hat es Adobe einfach nicht geschafft, ihre Software so dahingehend weiterzuentwickeln, dass sie eben performant oder dass sie performant läuft und wenig Speicher verbraucht. Und das ist auch einer der Gründe, die Steve Jobs anspricht. Dass, so hört man es in der dritten Zeile hinaus oder zwischen den Zeilen, dass er Adobe nicht zutraut, dass die in Zukunft ihre Produkte so entwickeln können, dass sie performant laufen. Und darauf schließt er, dass sie das dann, wenn es eine Flash-Version fürs iPhone gäbe, das dann dort auch nicht schaffen. Genauso wenig wie beim Mac sie das auch nicht geschafft haben.
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich Flash eigentlich ganz toll finde und da auch eine Daseinsberechtigung über das Abspielen von Videos und Werbung hinaus sehe. Aber wie wir schon oft halt bemängelt haben, wie gesagt, das mit der Performance gut unter Mac, ist das die eine Seite, aber hier jetzt besonders im Mobilmarkt, ich erinnere da beispielsweise an das von, und das möchte ich nochmal betonen, von Adobe selbst produzierte Video, in dem sie auf dem HTC Hero Flash zeigen, wie toll das doch alles läuft und wie wenig das dann doch im Endeffekt wirklich überzeugt hat. Also in dem Punkt, dass Performance bezüglich Flash auf mobilen Geräten, Mobiltelefonen ein absolutes No-Go ist, da muss ich dem Steve dann wirklich doch schon zustimmen. Und das spielt auch so ein bisschen in den vierten Punkt mit ein, wo er sagt, dass Flash die Akkulaufzeit so enorm belastet und verkürzt, dass das ebenfalls ein No-Go wäre. Und ja, das spricht dann wohl eindeutig dafür, dass bei Flash noch ein bisschen viel gerechnet werden muss.
Genau, also das ist ja auch einer der Punkte, die bei Apple ganz, ganz stark quasi bemängelt werden, dass sie so Restriktionen setzen, um die Batterielaufzeit eben zu erhöhen, indem sie kein Multitasking zulassen, kein echtes und papipapo. Und einer dieser Punkte, jetzt ist offensichtlich rausgekommen, dass eben Flash eines der Faktoren ist, wo Apple gesagt hat, nein, wollen wir nicht, weil uns ist die Batterielaufzeit wichtiger, als dass ihr ein vollständiges Web habt.
Punkt 5 ist ein Punkt, der meiner Meinung nach einer der wichtigsten ist. Da geht es nämlich um die Usability. Und hier ist ja das iPhone relativ weit vorne. Auch was das Surfen angeht, was daran liegt, dass Apple mit ihrem Mobile Safari mit HTML natürlich eine ganze Menge anfangen können und beispielsweise Spaltenbreiten und so weiter problemlos halt ermitteln, so dass man per Double Tap vernünftig ranzoomen kann. Dementsprechend kann man das Format HTML sehr gut touchfähig aufbereiten, was so Internetseiten angeht. Das ist bei Flash natürlich ein bisschen schwierig, weil Flash ehrlich gesagt halt schon eher dafür konzipiert ist und war, dass man so eine Maus in der Hand hat, dass man sehr oft so einen Hover-Status hat, dass irgendwas erst erscheint, wenn man da drüber geht. Und das ist natürlich bei einem Touchgerät wieder was komplett anderes. Das heißt, viele Inhalte wären sowieso gar nicht so verfügbar und so zugänglich wie auf dem Desktop.
Genau, das Problem ist nämlich grundsätzlich, dass bei den meisten Flash-Apps oder Programmen oder was auch immer Spielen derzeit, die jetzt draußen sind, die sind eben noch nicht für Touch optimiert. Und das muss der Programmierer, das muss der Entwickler wirklich machen, weil im Standard ist Flash einfach nur ein Container. Das ist eine Fläche, die angeklickt werden kann. Und wenn man da gewährleisten möchte, dass man mit dem Finger drauf tippen kann und einen Touch ausführen kann, dann muss das vom Entwickler eben berücksichtigt werden. Und die meisten Sachen, sind wir doch mal ganz ehrlich, die sind eben noch nicht dafür optimiert. Es gibt schon ein paar Webseiten und jetzt gerade letzte Woche ist ein Video rausgekommen oder diese Woche, wo Flash erstmalig auf ein Android-Handy läuft, auch recht performant, so wie es scheint. Nur da hat man es dann auch gesehen. Also das sind schon Flash-Webseiten, die mit Touch optimiert sind, aber die dennoch ein bisschen ruckeln. Aber insgesamt ist es ein schwieriges Thema, ja.
Last but not least, ein Third-Party-SDK, wie es Flash logischerweise wäre, spuckt niemals die gleiche Qualität aus oder kann niemals die gleiche Qualität ausspucken, die ein Native-SDK einfach hervorbringt. Und damit würde ich sagen, Steve, da hast du leider Gottes doch ziemlich recht.
Ja, das ist auch eine Passage, die habe ich als angehender iPhone-Entwickler natürlich auch mal aufmerksam durchgelesen. Und ich kann mich schon reindenken und kann Steve Jobs verstehen. Er sagt nämlich, oder so hat er das argumentiert, dass die dem iPhone-Endbenutzer die bestmögliche Funktionalitätsumfang für das iPhone immer gewährleisten wollen oder für das iPad. Und das erreichen sie nur, wenn sie Entwickler haben, die die neueste Technik nutzen. Und sollte jetzt Apple ein neues Feature rausbringen, was man als Entwickler ansteuern und benutzen kann, dann ist man dafür nur in der Lage, wenn man jetzt quasi das SDK von Apple nimmt, weil Apple ist da relativ schnell, was den Release von neuen Versionen anbetrifft. Und sollte jetzt eine Drittsoftware daran gehen, die Erstellung von Inhalten ermöglicht, so müsste diese Drittsoftware nach einem Release von Apples neuen Funktionen auch erstmal geupdatet werden, damit die Entwickler und dann schlussendlich die Benutzer das auch nutzen können, weil nachdem das quasi entwickelt wurde und Adobe die neue Version rausgebracht hat, müssen auch die Entwickler das updaten. Und das Problem ist ganz einfach, dass Adobe bisher in der Vergangenheit, gerade was die Apple-Seite der Software betrifft, also was den Flash betrifft, da haben sie eben nicht schnell entwickelt. Und deswegen befürchtet Steve Jobs eben, dass es denn, sofern Apple neue Features rausbringt, das in der Adobe-Software nicht auftauchen wird, beziehungsweise erst sehr spät.
Noch viel schlimmer als die Geschichte mit den Features, die dann gegebenenfalls den Entwicklern erst und somit dann auch irgendwie in den Endversionen dem Endnutzer später zur Verfügung steht. Das könnte man noch einigermaßen verkraften, wenn man eher so eine Basic-App bauen möchte, die jetzt nicht viel mit irgendwelchen abgefahrenen, weiß ich nicht, Benachrichtigungen und anderen lustigen APIs arbeitet. Viel schlimmer ist aber das, was der Benutzer dann letztendlich, der das Ding dann unwissend im App Store halt kauft oder meinetwegen auch gratis bezieht, was er dann zu bedienen hat. Weil es hat sich einfach in der Vergangenheit gezeigt, also ich habe jedenfalls noch kein cross-plattform-kompatibles eine Entwicklungssuite gesehen, die zum Schluss was ausspuckt, was auch nur annähernd an eine native Entwicklung halt herankommt. Also man sieht einer, bleiben wir meinetwegen beim Desktop, müssen wir gar nicht in den Mobilbereich gehen. Man sieht eine Applikation, die ich auf dem Mac benutze, die nicht für den Mac erstellt wurde, sondern halt mit einem Cross-Plattform-SDK einfach total an, dass sie halt unter Linux und Windows und Co. genauso aussieht wie hier und nicht an das Betriebssystem angepasst wurde.
Genau, ganz kurz dazu ist zu sagen, dass beim Mac grundsätzlich der Tenor vorher bei den Entwicklern, was von Apple natürlich forciert ist, dass die Software immer gleich aussieht und dass der Benutzer immer weiß, hey, das ist jetzt meine Mac-Software, die kann ich bedienen. Und Apple hat natürlich ein Auge darauf, dass die Software, und deswegen haben sie einen umfangreichen Guide, wie man jetzt Apps für den App Store entwickelt, dass die auch immer den gleichen Umfang haben und gleich aussehen. Ja? Also, dass du immer die gleichen Knöpfe hast und immer die gleiche Mechanik, wenn du drauf tippst. Und das möchte natürlich Apple forcieren. Und wenn wir jetzt so eine Cross-Plattform-Geschichte uns anschauen, dann ist es natürlich eine Lösung für alle, die natürlich einen Style hat und das kann auf dem Android nicht genauso gut aussehen wie auf dem iPhone, beziehungsweise würde denn die iPhone-App aussehen wie eine Android-App Und das wäre nicht konform mit den anderen iPhone-Apps.
Ja, da hat der gute Steve Jobs den Jungs von Adobe doch schon ziemlich vor den Karren gepisst. Die wehren sich allerdings auch so ein bisschen.
Ziemlich stark jetzt, ja.
Inzwischen ziemlich stark. Zum einen gab es halt, wie gesagt, dieses Wall Street Journal Interview mit dem CEO von Adobe, wo der interviewführende Reporter auch sich mal so die 2-3 Seiten, die der Steve da mit diesen 6 Punkten gefüllt hat, vor sich liegen hatte und darauf eingegangen ist. Die haben das Ganze mal so ein bisschen auseinandergenommen. Ich muss sagen, ich war nicht so wirklich jetzt überzeugt von dem Konter von Adobe, aber das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Adobe geht jetzt inzwischen den Weg, dass sie ja eigentlich die Guten sind, die ganze Welt umarmen und alle Menschen lieben, außer halt die einen, nämlich die dem Nutzer nicht die Freiheit geben zu wählen oder die Wahlfreiheit lassen, was sie denn nutzen möchten, wie sie irgendwas erstellen, entwickeln oder wie sie so das Web erleben wollen.
Genau.
Das ist jetzt die aktuelle Kampagne von Adobe.
Genau, die haben die Kampagne gerade gestartet mit riesengroßen Lettern. In amerikanischen Zeitungen war es sogar so, dass sie als erstes oben drüber geschrieben haben, we love Apple, und dann kam, wir lieben HTML5, wir lieben insbesondere Flash, wir lieben offene Standards, wir lieben das. Aber wie du eben sagtest, wir mögen nicht die in irgendeiner Weise beschränken wollen, wie ihr Sachen entwickelt oder womit ihr die tut.
Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es den Jungs so wirklich was hilft. Also sie haben ja in vielen Punkten recht, keine Frage. Und wie gesagt, Flash hat ja auch seine Daseinsberechtigung, sollte sich aber anstelle, also meiner Meinung nach sollte sich Adobe anstelle, dass sie sich jetzt hinstellen und sagen, wir sind die Guten, wir sind die Hippies und haben die ganze Welt lieb, sich mal lieber hinsetzen und schauen, dass sie auf den zuvor erwähnten Plattformen mal für ein bisschen Performance sorgen und einfach das Ganze benutzbar machen.
Also ich glaube, das ein Fakt gibt es quasi zusammenzustellen. Also Apple schränkt definitiv die Möglichkeiten ein, die Entwickler haben. Ich als iPhone-Entwickler muss sagen, dass ich sie in Teilen für sinnvoll erachte, indem man einfach sagt, ja, wir versuchen die Plattform zu reduzieren auf das Minimum sozusagen, damit alle damit klarkommen und damit es da keine Möglichkeiten gibt, dass man das irgendwie nicht verstehen könnte. Das kann ich alles nachvollziehen. Und solange das eben so bleibt, ob das jetzt insgesamt berechtigt ist oder nicht, wird es wahrscheinlich weitergehen und wir werden beobachten, wie sich Apple verhält oder auch Adobe verhält und was die Entwickler und die Community dazu sagen werden.
Und da wir ja wissen, dass unsere Meinung nicht die aller ist, freuen wir uns, glaube ich, schon sehr auf die anregende Diskussion in unseren Kommentaren zu diesem doch etwas schwierigen Thema. Kommen wir zu einem anderen großen Player, der in letzter Zeit viel Aufsehen erregte, vor allem aus Datenschutzgründen, aber auch wegen neuen Entwicklungen. Facebook hat auf der F8-Konferenz, das ist so die Facebook-interne Entwicklerkonferenz, die, ich glaube, einmal im Jahr stattfindet, 3 Neuerungen angekündigt und damit auch so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, denn das sind wieder, wie hätte man es anders erwarten können, Neuerungen, die das Thema Datenschutz und Rechte der Nutzer so ein bisschen tangiert.
Richtig heftig sogar. Hm.
Ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt 3 Neuerungen, wie gesagt. Das eine nennt sich Social Plugins. Dürfte das sein, was den meisten inzwischen am bekanntesten vorkommt. Das sind nämlich die ganzen Like-Buttons, die man jetzt auf allen möglichen Webseiten sieht. Da gibt es aber noch viel mehr. Also das sind grundsätzlich, diese Social Plugins sind halt kleine Widgets, die sich ein Seitenbetreiber relativ wenig Aufwand, in der Regel sind das iFrames, einbinden kann. Und dann direkt mal relativ ordentliche Features bekommt. Nämlich nicht viel Zugriff, aber eine sehr, sehr enge Einbindung des Facebook-Nutzers. So kann man halt, wie gesagt, diesen Like-Button zum Beispiel als iFrame auf die Seite setzen. Zu dem kommen wir gleich noch, der hat nämlich so die ein oder andere Sicherheitsproblematik mit. Aber halt auch sowas wie eine Kommentarfunktion oder Empfehlungen und so weiter. Und dadurch, dass der Nutzer ja in der Regel eingeloggt bleibt, auch aufgrund dessen, dass Facebook es in letzter Zeit deutlich erschwert hat, sich komplett abzumelden, ist der Nutzer auch schon auf der eigenen Seite mehr oder weniger dann in Facebook weiterhin eingeloggt und sieht schon sein Profil, sein Bildchen, fühlt sich schon so ein bisschen zu Hause und kann direkt auf der Seite agieren. Wie gesagt, der Like-Button hat so eine kleine Problematik, denn grundsätzlich ist einfach in einem iFrame bei der URL auch mit angegeben, welche Seite geliked werden soll. Das heißt allerdings auch, dass wenn ich auf einer Seite bin von jemandem, der ein wenig Unfug betreiben möchte, dann kann der da halt auch hinsetzen, was der hinsetzen möchte.
Genau, definitiv.
Das heißt, ich habe erstmal das Gefühl, ich würde jetzt, weiß ich nicht, irgendwas Lustiges, eine tolle Kinderseite oder sowas mögen. Eigentlich like ich damit aber die Seite der NPD beispielsweise. Wenn ich nicht kontrolliere, was dann auf meinem Facebook-Profil gelandet ist, dann steht dafür alle sichtbar. Max Mustermann, Markt, was auch immer dann der Titel der NPD-Seite ist.
Das ist natürlich sehr gefährlich. Auf der Facebook-Seite macht es Sinn, wenn ich gerade irgendwas lese und ich bin wirklich nicht auf irgendeiner Piratenseite, sondern auf Facebook und ich sage, das mag ich, dann wird das auch genau so gekennzeichnet. Oder das, was du sagst, wenn man es auf eine externe Seite anbindet, dann kann ich natürlich nicht vorher, ich könnte schon, aber es macht natürlich keiner, in den Quelltext schauen und gucken, was ist wirklich das Ziel. Also das Feedback derzeit, wenn man diesen Like-Button einblendet, ist, er ist da, es klickt da drauf. Und dann wird ein AX-Request gemacht und da wird dann von Facebook die Rückmeldung gemacht, okay, wir haben das gespeichert, alles klar. Und das wird dir auch angezeigt mit der Anzahl derjenigen, die das auch mögen. Nur das Problem ist eben, dass du nicht wirklich kontrollieren kannst, ist das die Seite, die ich jetzt wirklich mochte, like, oder ist es was ganz anderes, was der Entwickler da reingetragen hat?
Das Problem ist viel eher, dass du das halt schon kontrollieren kannst. Aber 99,5% der normalen Facebook-Nutzer, die halt einfach nur ganz normale Menschen sind und relativ wenig von irgendwas verstehen, und wenn du denen so einen Quelltext vor die Nase hältst, dann rennen die schreiend weg oder so. Die können halt, haben halt absolut gar keine Möglichkeit, vor dem Klick zu kontrollieren, was sie jetzt wirklich liken, und müssen wirklich darauf vertrauen, dass es halt die aktuelle Seite ist. Ja, bringt natürlich, wie gesagt, einige Sicherheitsschwierigkeiten mit sich. Als dieses Widget rauskam, war die besagte Seite der NPD halt auch genau ein Negativbeispiel, mit dem so ein bisschen gezeigt wurde, hey, das ist irgendwie ziemlich unsicher, was da Facebook gemacht hat. Auf der anderen Seite bringt es natürlich, die besagte andere Seite der Medaille, viele Vorteile mit sich, weil durch dieses Iframe sich der Webseitenbetreiber erstmal um nicht viel kümmern muss, beispielsweise bei den Kommentaren und so weiter. Hat halt sein Gutes und sein Schlechtes.
Insbesondere für Facebook sein Gutes.
Ja, also für Facebook hat es nur sein Gutes, zum größten Teil. das ist das eine Social Plugins. Das nächste nennt sich Open Graph Protocol und erlaubt verstärkt auf Funktionen von Facebook zuzugreifen, auf der eigenen Seite. Als Beispiel, was in der Konferenz und auch auf der Entwicklerseite hochgehalten wird, wird die IMDb, also die Internet Movie Database, imdb.com, hochgehalten. Wenn man da auf einen Like-Button neben einem Film klickt, dann wird nicht nur auf Facebook einfach ein Like-Objekt in das Profil gesetzt mit ich mag irgendwie die IMDb, sondern es wird der Film, den man liked, direkt in das Facebook-Profil als echter Film eingetragen und nicht nur als Link.
Genau, das, was du sagst, ist nämlich genau das Thema. Also echte Objekte, also keine Webseiten, sondern echte Objekte, zum Beispiel ein Film, ein Musical, eine CD oder was auch immer, ein Buch, das sind echte Objekte, die man quasi auch faktisch anfassen kann. Wenn man die herausarbeitet in Metatext oder was auch immer und in Facebook, sein Facebook da integriert, dann kann genau das bewertet werden über diese Schnittstelle, die Facebook zur Verfügung stellt.
Ja, alles Mögliche, was halt so in Facebook wirklich existiert. Filme zum Beispiel gibt es ja wirklich dann im Profil, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Punkt Nummer 3 ist dann die Graph API, die über JSON, also auch ein sehr bekanntes Format, Zugriff auf so einige Dinge halt ermöglicht.
Ja.
Also eigentlich auf fast alles, wenn nicht alles.
Also das kleinste Beispiel, was ich ziemlich heavy finde eigentlich, ist, man braucht nur in der URL-Zeile ein bisschen was eingeben, den Code spare ich euch jetzt. Also ihr könntet binnen Sekunden meine quasi gröbsten Details von Facebook, von meinem Facebook-Profil auslesen. Dazu müsst ihr nur eine Zeile in den Browser eintippen und schon habt ihr sie. Das heißt, jeder kann wirklich die Basisinformationen, die auf einem Profil draufstehen, von einem User oder von einem Objekt oder von einer Seite, in seine Seite einbinden. Das heißt, ihr habt nicht wirklich Kontrolle darüber, weil kein API-Zugriff oder Key erforderlich ist für diese Informationen, um sie nutzen zu können. Jeder Website-Betreiber kann die Informationen auf seiner Webseite darstellen, zum Beispiel auch die NPD. Und ihr könnt euch nicht darüber wehren, weil ihr gar nicht wisst, wo eure Informationen quasi gelangen oder hingelangen.
Na, ich weiß gar nicht, wie das mit der Sicherheit halt ist, ob man diesen API-Zugriff überhaupt sperren kann. Es gibt dadurch, ich werde das auch noch mal raus versuchen, noch mal zu finden, was ja, seit man nicht mehr alles per RSS, sondern viele Zeit auch über Twitter sich zukommen lässt, immer schwieriger wird. Eine Grafik, die zeigt, wie viele Einstellungsmöglichkeiten in den Privacy-Einstellungen in Facebook es wirklich gibt. Und ich glaube, das waren 170 oder sowas. Also eine unglaubliche Anzahl an Einstellungsmöglichkeiten, die wahrscheinlich den normalen Nutzer auch erstmal komplett überfordert.
Definitiv,
und ja. Das ist so viel Aufwand, dass die meisten das, glaube ich, nicht betreiben werden, weil der normale Nutzer einfach wie jeder Mensch halt erstmal faul ist und keinen Bock hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt erstmal keinen direkt spürbaren Mehrwert bieten, außer man hat halt Bedenken bezüglich der Sicherheitseinstellung. Zusammengefasst, es bringt eine ganze Menge für Facebook, eine ganze Menge. Es bringt, also sie sind mal eben, weil ich glaube, der Druck auf Seitenbetreiber, Facebook jetzt auch weiter zu integrieren, wo es alle machen, wo es cool ist, wo jetzt auch immer mehr Leute auf Facebook halt rumhängen, wird schon relativ ordentlich sein. Dementsprechend ist Facebook mal wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit überall mehr oder weniger präsent. Wird gegebenenfalls auch so die typischen Pfaff-Bars, wo man so diese ganzen Bookmarking-Bars ein Stück weit mit verdrängt, einfach ja, weil Facebook hier viel mehr kann und viel prominenter und viel bekannter ist. Ja, es wird sicherlich auch einiges für Webseitenbetreiber bringen. Man kann viele Facebook-Features nun deutlich, deutlich einfacher integrieren, hat eine relativ große Nutzerbasis, auf die man sehr problemlos zugreifen kann. Aber für den letztendlichen Nutzer bietet es halt natürlich auch ein ziemlich großes Sicherheitsrisiko.
Ja, nicht nur das, aber was viele auch befürchtet haben, ist ganz einfach durch diese Integration, dass sich Facebook jetzt quasi in Anführungszeichen so weit öffnet und die Integration von Tools auf der eigenen Webseite zulässt, ist ganz einfach, dass sie eine Marktmacht werden sozusagen, ja, dass immer kleinere Social Networks immer weniger Chance haben, auch mit abgebildet zu werden, beziehungsweise dass es dann irgendwann nur noch Facebook gibt und eben das dann irgendwann zum Problem sein kann.
Ja, vielen Dank für diesen grandiosen Übergang. Das nächste Thema spielt nämlich genau dahin. Die steigende Marktmacht von Facebook, das Problem einer großen zentralen Plattform, die die ganze Welt beherrscht. Das Problem des bösen Google, des bösen Facebook. Und da gibt es jetzt so vier New Yorker IT-Studenten, und das ist jetzt auch mal wieder nach unserem langen Rückblick ein deutlich aktuelleres Thema, im Moment sogar minutenaktuell. Vier New Yorker IT-Studenten, die sich zusammengerauft haben und gesagt haben, wir müssten doch eigentlich mal ein vernünftiges, dezentrales Social Network schaffen oder beziehungsweise eine Plattform oder eine, ja, ich weiß nicht, was ist das für ein Ding? Ein Standard? Irgendwie sowas. Mit dem es möglich ist, ein Netzwerk dezentral aufzubauen. Das heißt, dass die Profile nicht einem meistens kommerziell ausgelegten Betreiber eines Social Networks gehören, sondern dem Nutzer selbst. Und er selbst entscheiden kann, wem er welche Macht geben möchte und das halt vernünftig auch steuern kann. Und dieser Herausforderung, besonders dieser Herausforderung aus diesem rein technischen Ansatz etwas Benutzbares zu machen, haben sich diese vier New Yorker IT-Studenten jetzt angenommen. Diaspora heißt das Projekt dahinter und boomt im Moment, vor allem,
richtig,
vor allem ja, finanziell unglaublich. Die haben nämlich vor ein paar Tagen gesagt, Jungs, wir würden jetzt ganz gern noch die letzten 3 Monate schön intensiv daran arbeiten. Damit wir das tun können, brauchen wir mal $10,000, um unser Studentenleben so vorzuführen und 12 Stunden am Tag an dem Projekt zu arbeiten. Bitte spendet doch mal. Und ich drücke mal kurz auf Aktualisieren. Das Ganze geht jetzt noch 18 Tage.
Und minutengenau schnell die Zahl in der Höhe.
Und man kann eigentlich zwischen jedem Kaffee holen oder nach jedem Kaffee holen mal auf Refresh drücken und sieht wieder ein paar $100 mehr. Wir sind jetzt bei, also das Ziel war wie gesagt $10,000. Inzwischen haben 3.727 Menschen das Projekt unterstützt und $136.463 zusammengetragen. So, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, als ich vor einer Stunde oder 1,5 bis 2 das Ganze niedergeschrieben habe, waren es noch 132.000 und ein Keks. Also dementsprechend wirklich minütlich, bis ihr das hört, haben wir wahrscheinlich die Millionen durchbrochen.
Es geht auf jeden Fall rasend schnell und es ist wirklich, es ist das Boom-Thema Nummer eins im Moment.
Im Moment geht das halt relativ gut ab. Im September diesen Jahres soll das Ganze soweit sein, dass, ja, dass der Öffentlichkeit vorgetragen werden kann. Es werden jetzt schon so langsam Vergleiche gezogen zu dem Anfang von Facebook. Damals gab es auch den ganz kleinen Mark Zuckerberg, der ja, gegen das große MySpace anstinken wollte und das, wie man heute weiß, sehr gut geschafft hat, weil was war eigentlich MySpace? Ja, und die Jungs hoffen jetzt, dass man bald fragt, kennt ihr noch Facebook damals, als wir noch zentrale Social Networks gehabt haben? Ja, sehr interessant. Wie gesagt, im September 2010 soll es das Ganze dann auch einigermaßen final geben. Es soll schon laufende Versionen geben. Man erfährt ehrlich gesagt noch nicht so viel. Ich würde es auch lustig finden, wenn die Jungs in ein paar Monaten sagen, hey, danke für die Kohle, wir wussten gar nicht, wie wir unser Studium zu Ende finanzieren sollen. Aber nein, das wollen wir denen natürlich jetzt mal nicht vorwerfen. Ich glaube, dass da schon was relativ Vernünftiges hintersteht. Vor allem, weil sie halt von Anfang an sehr propagiert haben oder sehr, sehr klar herausgestellt haben, dass sie sich der Herausforderung bewusst sind, dass das Ganze, damit das auch wirklich funktioniert, halt auch von dem ganz normalen Nutzer irgendwie gehandelt werden kann, müssen kann, so irgendwie.
Genau, hängt ja natürlich von den Webseitenbetreibern ab, die eventuelle Tools dann in die Webseite einbinden, um Gegenpart zu Facebook zu schaffen. Aber grundsätzlich sehr löbliches Thema, ich kann das nur unterstützen. Aber wir müssen das beobachten und ich denke, dadurch, dass das jetzt gerade so ein gehyptes Thema ist, ist die Aufmerksamkeit da und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten das Ding genau beobachten und einfach mal schauen, was die Jungs da so auf die Beine stellen. Also ich bin guter Dinge. Und gerade mit dem Geld, was da zusammenkommt und minütlich wirklich um ein paar hundert Dollar steigt, das ist schon krass.
Und hey, sie haben sich nicht gerade den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um damit jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, denn im Moment bekommt der Facebook sowieso aus allen Ecken wegen genau dieser Problematik halt richtig Feuer gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade deswegen das Ganze nochmal ein bisschen mehr boomt und vielleicht sogar eine reelle Chance hat, da mal ein bisschen was zu reißen. Schauen wir mal.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Thema bei solchen Geschichten sind natürlich in erster Linie oder das Thema wird angerissen auf Veranstaltungen und du, Marcel, hast einige davon besucht und von zwei möchtest du berichten.
Genau, eine kürzlich, die Next dieses Jahres in Berlin hat sie stattgefunden, von Sina Schrader ausgerichtet. Davor allerdings 3 Tage Republika, wann war denn das? Anfang des Monats, glaube ich. Ist auf jeden Fall schon 1-2 Wochen her. Die Republika hat mir deutlich besser gefallen, um das vorwegzunehmen, als die Next. Es war bei beiden Veranstaltungen für mich die erste aus dem Format. Die Republika fand jetzt, glaube ich, zum 4. Mal statt. Die Next, ich glaube sogar schon zum 5. Fangen wir mit der Republika an. Es war eine super Location. Friedrichstadtpalast, Quatsch Comedy Club, Kalkscheune, ziemlich viel. 2.500 Leute waren da. Und haben zum einen das Netz komplett, also das WLAN komplett lahmgelegt, als auch alle in der Umgebung stehenden T-Mobile-Funkzellen. Man konnte, wenn man Glück hat, noch telefonieren, SMS ging noch, UMTS konnte man komplett vergessen, manchmal hatte man ein bisschen GPRS, selten. Also dementsprechend 3 Tage offline sein, außer man war dann weit weg im Hotel und hatte wieder einen eigenen Funkmast, der noch funktionierte. Von den Themen her hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Es ging viel um netzpolitische, netzgesellschaftliche Themen. Es gab insgesamt, ich glaube, 170 Vorträge, zigtausend Stunden. Viel zu viel, was man alles gar nicht gleichzeitig aufsaugen konnte. Es war eine sehr entspannte Umgebung, es waren coole Leute da. Ja, hat mir eigentlich rundum ziemlich gut gefallen und ist dann mit, ich glaube, es waren 90 Euro, ohne Early Bird oder Blogger oder sonst irgendwelchen Rabatt, für 3 Tage echt gutes Programm mit coolen, international eingeflogenen und dann meistens auch aufgrund der Aschewolke da behaltenen Speakern. ja, ein absolut fairer Preis. Von der Next war ich allerdings, ehrlich gesagt, wie viele andere auch, dann doch ein bisschen enttäuscht. Die soll in den letzten Jahren ganz cool gewesen sein. Schade, der Einstieg war dann für mich ein bisschen hart. Denn ehrlich gesagt, Thema war Game Changers, also so die Jungs, die das, wie übersetzt man das am besten? Ich hoffe, es spricht für sich selbst. Ja, und ich muss sagen, die Vorträge waren mir ein bisschen zu belanglos, zu theoretisch, also ich habe jetzt nicht mit praktischen Tipps wirklich gerechnet, aber es war halt wenig Innovatives, Inspirierendes dabei. Was gut funktioniert hat, war das Networking, weil die Location super cool war. Es war eine leergeräumte, riesengroße Lagerhalle, die unglaublich hoch waren. Da drin sind hin und wieder mal irgendwie Tauben und Vögel durchgeflogen. War schon ganz cool. Das Catering war super. Hat allerdings auch regulär über 900 Euro für 2 Tage gekostet. Da konnte man dann auch ganz gutes Catering erwarten.
Ja.
Die Party soll so lala gewesen sein, da war ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, so von den Vorträgen her hat's mich nicht so umgehauen. Es war ganz cool wegen dem Networking-Effekt. Auch da ganz interessante Menschen. Aber ja, muss ich mal sehen. Also ich glaube, ich würde der Next noch mal eine Chance geben, auch wenn jetzt der Anfang nicht gerade so das war, was ich mir erhofft habe. Ich glaube allerdings, dass ich für 900 Euro, die Jungs haben uns netterweise eingeladen, dann doch ein bisschen enttäuscht wäre.
Ja, schauen wir mal, was noch so demnächst auf dem Plan steht.
Ja, weiter geht's mit dem UX Camp Europe in Berlin, ich glaube 28. 29. und direkt im Anschluss dann die Webinare, ebenfalls in Berlin. Das heißt, jetzt mal 2 Wochen durchatmen und dann geht's wieder nach Berlin. Ich habe schon fast eine Zweitwohnung da.
Euch wollen wir natürlich nicht in die Woche entlassen, um noch ein paar Link-Tipps mit euch auf den Weg zu geben. Da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Als erstes möchte ich euch empfehlen, falls ihr Mac-Entwickler seid, Image Optim. Das ist eine kleine UI, in der man Bilder per Drag-and-Drop reinzieht, um die dann für das Web zu optimieren. Grundsätzlich ist es ja so, dass ihr schon in Photoshop oder anderen Tools schon relativ gut einstellen könnt, wie die Datei verkleinert werden soll. Aber es gab von Yahoo und anderen Diensten natürlich auch Webportale oder Webseiten, wo ihr das Bild hochladen konntet und das wurde dann nochmal extra optimiert, indem die ganzen Metainformationen rausgeschmissen wurde und indem nochmal ein paar Filter drüber gesetzt wurde, um das noch viel kleiner hinzubekommen, was insbesondere bei ganz großen Bildern natürlich eine Rolle spielt. War bisher natürlich ein bisschen umständlich. Auch ich habe bei Google Code gab es so Kommandozeilen-Tools, die konnte man sich runterladen, was ich dann auch gemacht habe, habe das inzwischen bei mir auf dem Mac installiert gehabt und habe dann quasi über die Kommandozeile meine Bilder optimiert, bevor ich die hochgeladen habe ins Web, was ein bisschen umständlich war. Und da gibt es jetzt eine Lösung, die heißt, wie gesagt, Image Optim. Ist eine ganz hübsche UI, wie gesagt, wo ihr per Drag and Drop die Bilder reinschmeißt und die werden dann nach diesen verschiedenen Methoden, ich glaube 5, 6 Dienste sind dabei, einen 6. oder 7. kann man noch zusätzlich aktivieren. Die werden quasi angesprochen, die Bilder werden optimiert und direkt übergebügelt drüber gespeichert. Wenn ihr also euer ursprüngliches Bild haben wollt und noch eine Kopie, die nur optimiert wird, dann legt vorne eine Sicherheitskopie an. Ansonsten ist das Tool wirklich sehr einfach gehalten und funktioniert wirklich perfekt. Er zeigt euch in der UI dann auch gleich an, wie viel eingespart wurde. Das ist in Teilen bei manchen Bildern wirklich ganz viel, bei anderen ist es ein bisschen was weniger. Grundsätzlich spart das aber eine ganze Menge ein und ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Ich denke, für alle, die das für Webspeichern von Photoshop nicht mehr sehen können und keine Lust haben, an vielen Reglern rumzuspielen.
Aber selbst dann, also ich gehe immer dann über das für Webspeichern und selbst dann findet das Tool immer noch Möglichkeiten, da was einzusparen.
Okay.
Aber solltet ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Dann hat Jens Kroch-Dreis, unserer Oberwebkraut, einen Artikel verfasst in seinem Weblog, beziehungsweise hat er mehrere gemacht, aber einer ist mir ins Auge gestochen und zwar hat er seinen Entwicklungsprozess mal analysiert.
Genau, also es gibt ja viele Artikel, die einen Workflow beschreiben, allerdings, wie ich finde, noch viel zu wenige, die das aus technischer Entwicklungssicht, mehr oder weniger eines Frontend-Entwicklers, wie es der gute Jens nun mal ist, halt machen. Und das hat er hier sehr gut skizziert, angefangen von, was nutzt er so an Frameworks, an vor allem halt YAML, jQuery und Co. Wie benennt er Dinge, wie fasst er Dinge zusammen, in welche Dateien lagert er es aus, aber dann geht es halt auch so in Richtung Versionierung und so.
Also ganz interessant an dieser Geschichte ist, dass sich der Jens dieses Jahr selbstständig gemacht hat als Frontend-Entwickler Und deswegen ist es ganz interessant, wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken, wie erlebt er seinen Start in die Selbstständigkeit. Und wir hatten ja seitens unserer Zuhörer bei Technikwürze viel öfters mal den Wunsch, dem wir auch mal hoffentlich demnächst entsprechen werden, mach doch mal eine Sendung über Selbstständigkeit. Wie kommt man da rein und wie muss man sich das vorstellen, womit arbeitet man? Und gerade letzten Punkt hat der Jens wirklich fantastisch aus seiner persönlichen Sicht nicht irgendeiner Agentur wirklich beschrieben. Also er setzt ein Framework ein, das ist in diesem Falle YAML. Und er hat sich ein eigenes Starter-Paket gemacht, also wenn er eine Webseite macht, was sind da für Dateien drin, welche nutzt er, wie geht er damit um und gibt wirklich einen umfassenden Einblick. Er benutzt ein lokales Subversion-Versionierungssystem, um seine Sachen zu versionieren, benutzt PHP als Template-Engine. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Einblick, wo man ihn nur loben kann, ob man das jetzt selber so machen will oder nicht. Es ist auf jeden Fall... Nur die Daumen hoch kann ich jedem empfehlen, der eigentlich mal einen Einblick haben möchte, wie so andere Selbstständige ihren Start in den Beruf schaffen.
Der nächste Link-Tipp ist zwar agency-driven und kommt nicht von einem Freelancer, ist aber, glaube ich, trotzdem genauso empfehlenswert. Oder?
Code-Standards, genau. Eine Agentur, die heißt Molekular. Hat für Adidas und HP, habe ich mir so auf der Website angeschaut, gearbeitet, kommt aus den USA. Und sie haben ganz einfach mal zusammengefasst, wie sie intern arbeiten. Und das haben wir ja von einigen Agenturen schon gesehen, dass die Coding-Standards oder Code-Standards rausgebracht haben, wie sie HTML und CSS schreiben. Und das haben die von dieser Agentur ganz hübsch gemacht, wie ich finde. Auf einer Seite, kann man ein bisschen runterscrollen, haben sie insgesamt zusammengefasst die Coding-Prinzipien, also wie schreiben sie HTML, wie schreiben sie CSS, benutzen sie Spaces als Tabs und wie machen sie mit den Einrückungen und gibt es Leerzeichen, gibt es keine Leerzeichen, wo kommt die geschweifte erste Klammer, die öffnende hin, in derselben Zeile, in die nächste Zeile, sowas. Dann schreiben die über Performance-Richtlinien, wie setzt man CSS-Sprites ein, um das Caching, wie kümmert man sich und wie kann man das einheitlich machen, wie macht man Browser-Tests und den Support, also die Bugs für den Internet Explorer und so weiter, wie werden die geschrieben, wie werden die gehandelt und wie wird's gemacht und schlussendlich schauen sie sich an, wie sie SEO und die Zugänglichkeit machen, Search Engine Optimierung. Also grundsätzlich ist es natürlich ein Werk von denen, was beschreibt, wie sie ihren Beruf angehen, beziehungsweise wie sie diese Standards machen. Und ich hatte schon mal eine Technik zur Folge in der Vergangenheit, wo wir auch darüber erzählt haben, dass es schon Sinn macht, innerhalb eines Teams sich hinzusetzen und wirklich einen Standard zu machen, ganz gleich wie er ist. Aber das ist ein ganz toller Einblick, wie die es machen. Und ich denke, zu 90% kann ich das unterstützen, was da steht. Das haben die wirklich sehr ausführlich gemacht. Wenn man so noch nicht so den richtigen Plan hat, wie so ein Standard aussehen könnte innerhalb eines Teams, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, um sich das mal anzuschauen.
Genau, ich glaube, also wichtig ist, sich zu merken, dass man das jetzt nicht eins zu eins adaptieren muss. Mhm. Man sollte sowas sollte jede gute Agentur haben. In der Agentur, in der ich zuletzt festgearbeitet habe, wurde das Ganze so ein bisschen durch die Standards von damals, ich glaube GMX oder sowas war das, herausgebracht und initiiert sozusagen. Und ich glaube, das Ganze ist hier ein ziemlich gutes Grundgerüst, und eine ziemlich gute Inspiration, wie man sowas aufbauen kann, welche Punkte man dabei so beachten sollte. Und ja, ich glaube, das kann man ganz gut als Basis nehmen und dann so ein bisschen an das anpassen, was halt so bei sich intern wichtig ist.
Genau.
Sorgt auf jeden Fall für eine einheitlich, hoffentlich gute Qualität, aber vor allem was Gleichbleibendes. Das ist wichtig.
Genau, also wie gesagt, Tenor ist, grundsätzlich sollte man eigene Standards verabschieden. Die müssen nicht unbedingt dementsprechend von GMX oder von dieser Agentur. Es ist aber, wie gesagt, ein guter Anhaltspunkt. Nächste Sache und die letzte Link-Tipp-Geschichte von heute. Artikel von Michael Jendritschik, den guten Buchentwickler. Buchschreiberling. Er hat für Heise Developer die Webseite, nämlich den IE9, das Preview 2, inspiziert und hat kurz zusammengefasst, wie es denn jetzt mit CSS 3 und HTML5 Unterstützung aussieht. Insgesamt bleibt sein Fazit schöne runde Ecken, jetzt im IE9 Preview 2. Opacity hat Microsoft eingebaut, also die Transparenz, um Objekte transparent zu machen. Und viel wichtiger ist die Unterstützung des Farbformates RGBA. Das ist Rot, Grün und Blau mit einem Opacity-Wert am Ende. Das ist insbesondere ganz wichtig, denn wenn man jetzt Elemente hat, die man per Opacity auf Transparenz setzt, betrifft das auch den Text, der da drin ist. Und mit der RGBA-Funktion oder Methodik kann man eben sagen, dass man jetzt nur die Hintergrundfarbe transparent haben will, aber den Text darin nicht. Wird im IE9 dabei sein. Breite Unterstützung von CSS3-Selektoren. Also Microsoft hat sich wirklich auf die Fahne geschrieben, dass sie CSS3 wirklich vollkommen unterstützen wollen. Und das scheint wohl auch ganz gut auszusehen. Auch drin jetzt schon sind die CSS3 Media Queries. Das haben wir so ein bisschen kennengelernt für das iPhone mit dem Safari Mobile Version, dass man da einfach sagen kann, hast eine Bildschirmbreite von 960 Pixeln, dann nimm bitte diese Definition des CSS. Es ist also eine gerätespezifische Anweisung in Sachen CSS. Und schlussendlich noch zwei Sachen, die Michael herausgefunden hat, beziehungsweise beobachten konnte. Mit der Videoeinbettung durch das HTML5-Video-Element ist es noch nicht so weit gediehen, sollte jetzt eigentlich kommen, ist es aber noch nicht. Und schlussendlich eine Funktion, die ich ganz sinnvoll finde, kann der IE9 auch mit unbekannten Elementen umgehen. Das war ja bisher mal ein bisschen das Problem mit alten Explorern. HTML5 hat neue Elemente eingeführt, wie aside zum Beispiel. Und die Browser haben es nicht verstanden, das als Element zu bedienen, oder man konnte sie nicht stylen, und grundsätzlich scheint der IE9 wirklich so zu funktionieren, dass er unbekannte Elemente, die jetzt im HTML5 noch nicht mal drin sind und irgendwas in Zukunft sein können, dass man die direkt bedienen kann mit JavaScript und CSS. Finde ich eine gute Funktion.
Ja, also den Artikel auf jeden Fall mal durchlesen, um gewappnet für die Zukunft zu sein und schon mal zu wissen, was da so geht. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch für heute durch mit Inhalt. Wir bitten noch mal kurz um Verständnis, dass wir so ein bisschen Pause eingelegt haben, und geloben noch mal Besserung.
Auch ich, ja.
Nicht wahr, David? Sehr gut.
Ansonsten, ihr erreicht uns natürlich mit topaktuellen Informationen über Twitter @technikwürze direkt, oder dein Twitter-Account ist 73inches. Ich finde, das lässt sich immer vorrangig aussprechen. wirklich, meine ich ernst. Und mein Twitter-Account ist @max, also MACX. Da könnt ihr euch mal reinklicken und einfach mal sagen, was wir so täglich im Entwickleralltag feststellen. Und in summa summarum hört das dann schlussendlich aber auch in Technikwürze.
Ja, und da könnt ihr uns dann auch immer schön eins auf den Deckel geben, wenn wir wieder... Also wir, sprich du.
Also ich.
Mal wieder wochenlang nichts tun und euch hier hängen lassen.
Genau.
Kommt nicht wieder vor, hoffe ich.
Ja.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen wir euch, und bis in einer Woche.
Bis dann. Ich. Bye, bye.
Tschüss.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Ganz mit ohne Extras, einfach so total trocken.